das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kasem und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Die Eröffnung der Olympischen Spiele eben war ja eine große Unterhaltungsshow, aber selbst beim Fernsehen können viele nicht von ihrem Smartphone lassen. Ein Grund auch, weil Kurzvideoplattformen wie TikTok ihre Nutzer fast im Sekundentakt mit neuen Videos versorgen. Mit lustigen, dramatischen, aber auch verstörenden. Und längst wissen Eltern und Kinder, dass der Zeitvertreib für viele zum Zeitklau geworden ist. Aber ist TikTok deshalb auch ein schädliches Suchtmittel? Die EU-Kommission hat heute gesagt, ja, weil TikTok abhängig mache durch personalisierte Videos in Dauerschleife. Über die Vorwürfe zum Bilderrausch und die Konsequenzen Christian Feld, Tina Schlosser und Daniel Hirschfeld.
Die Suchtfrage, zumindest bei unserer kleinen Momentaufnahme in Köln, ist sie schnell geklärt.
100%. Also TikTok macht auf jeden Fall süchtig. Man verliert auch teilweise da ein bisschen die Zeit.
Man kommt ja auf die Seite und dann sind direkt diese kurzen Videos, 7 Sekunden oder mehr, und dann bist du ja nur am Swipen. Und dann guckst du ein Video und dann denkst du, ach, noch eins und noch eins.
Natürlich können jetzt auch sagen, ich benutze es jetzt für 3 Tage nicht, aber ich würde dann schon dran denken, es zu benutzen. Also es, wenn man dann abends ins Bett geht, muss ich sagen, es ist bei mir mittlerweile so ein Ritual, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt noch mal eine halbe Stunde TikTok.
TikTok bietet auch lustige, kreative, hilfreiche Videos. Nur wann wird es gerade für Kinder und Jugendliche gefährlich? Stopp, heißt es heute von der EU-Kommission. TikTok verstoße gegen das EU-Gesetz über digitale Dienste, DSA. Die App sei bewusst so gebaut, dass sie süchtig mache. In Zukunft müsse die Zeit am Bildschirm besser kontrollierbar sein. Die von TikTok getroffenen Maßnahmen reichen nicht. Das Management der Bildschirmzeit, die Kindersicherung, arbeiten nicht. TikTok hat nicht richtig bewertet, wie die süchtig machenden Funktionen Nutzern schaden können. Die Kritik der EU-Kommission an TikTok sei fundamental, sagt der Jurist Matthias Kettemann, der intensiv zu Plattformen forscht.
Es geht an das Eingemachte der Plattform, es geht an das Geschäftsmodell. Plattformen machen Geld, indem sie uns lange online halten. Gerade junge Leute können dann nicht so einfach abschalten. Wenn die Kommission das jetzt kritisiert, dann muss die Plattform hier fundamental neu denken, wie sie Geld macht und sich ganz neu aufstellen.
TikTok, Teil der chinesischen ByteDance-Gruppe, reagiert harsch. Die vorläufigen Ergebnisse der Kommission stellen unsere Plattform kategorisch falsch und völlig haltlos dar. Wir werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um diese Ergebnisse mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln anzufechten. Plattformen unter Suchtverdacht. Wie es ist, nicht mehr Nein sagen zu können, hat Florian Buschmann als Jugendlicher erlebt. Computerspiele bis zu 16 Stunden am Tag. Als Erwachsener hilft er an Schulen, Sucht vorzubeugen. Sein Tipp? Gar nicht digital.
Wir sollten darum uns sorgen, dass wir tolle Lebensereignisse haben, dass wir fest im Leben verankert sind, wo wir tolle Freunde haben, wo wir viel mit Menschen machen. Und wenn wir echte Erlebnisse haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in eine Sucht abzurutschen, schon wesentlich geringer.
Scrollen, liken, swipen, wo Spaß und Risiko dicht beieinander liegen.
Fragen wir nach bei Christian Feld in Brüssel. Christian, warum hat die EU-Kommission eigentlich nur TikTok im Visier? Machen die anderen Plattformen denn nicht auch süchtig?
Doch, aber heute stand eben TikTok im Mittelpunkt. Das ist ein Verfahren, das schon seit 2024 läuft. Und das darf man auch nicht vergessen, TikTok hat wahnsinnig viele Nutzer. Mehr als 150 Millionen allein in der EU. X ist dagegen dann schon eher klein. Aber es kam tatsächlich heute auch in der Pressekonferenz die Frage auf, warum jetzt gegen die chinesische Plattform und nicht gegen US-Unternehmen? Ist das aus Angst vor Donald Trump? Da betont die EU-Kommission immer gerne, nee, guckt euch doch das genau an. Wir haben doch auch andere Verfahren, auch gegen Plattformen aus den USA. Und wenn wir dann den Blick noch ein bisschen weiten, die Probleme von digitalen Plattformen, die werden gerade intensiv diskutiert. Spanien will den Zugang für unter 16-Jährige verbieten. Und in Los Angeles läuft gerade ein Prozess, bei dem eine junge Frau Konzerne wie Alphabet und Meta verklagt. Zu denen gehören ja unter anderem YouTube oder Instagram. Auch da geht es um Sucht und um Schäden aus der Kindheit.
Und wie geht das Verfahren bei TikTok jetzt weiter?
Ja, TikTok ist jetzt am Zug und muss jetzt auf die Vorwürfe reagieren. Da hat das Unternehmen ByteDance zwei Möglichkeiten. Entweder schafft man es, der EU-Kommission glaubwürdig zu erklären, warum die Vorwürfe doch nicht stimmen. Oder Variante 2, TikTok verändert die App grundlegend. Und wenn beide Möglichkeiten zu nichts führen, dann droht eine Strafe, und zwar eine saftige. Die kann dann bis zu 6% des weltweiten Umsatzes betragen. Was übrigens keine Option ist, einmal die Strafe zahlen und dann weitermachen wie bisher. Das Problem wäre damit ja nicht gelöst und die nächste Geldstrafe würde auf dem Fuße folgen.
Dankeschön nach Brüssel. Christian Feld.
Gerne.
Und damit kommen wir zu den Gesprächen der USA mit dem Iran heute. Dabei ging es nicht um die brutale Gewalt des Regimes bei der Niederschlagung der Proteste im Iran und nicht um die tausenden Menschen, die dabei getötet wurden. Die beiden Länder haben heute unter Vermittlung im Oman über das iranische Atom- und Raketenprogramm gesprochen. Nach den US-Angriffen im Juni letzten Jahres hatte US-Präsident Trump die Zerstörung der Anlagen zur Urananreicherung, wie hier in Natanz, verkündet. Doch aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass die Iraner dort anscheinend am Wiederaufbau arbeiten. Über die Gespräche im Oman, Gabriele Dunkel.
Mehr als diese Bilder werden heute nicht veröffentlicht. Indirekte Verhandlungen, also nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern über einen Mittelsmann, haben sich die USA und der Iran heute ausgetauscht. Vermittler, der Außenminister von Oman. Einmal mit dem iranischen Chefdiplomaten Araghchi und dann mit dem US-Sondergesandten Witkoff und US-Präsident Trumps Schwiegersohn Kushner. Über mehrere Runden wurde so gesprochen. Am Ende bezeichnet der Vermittler die Gespräche auf der Plattform X als sehr ernsthaft. Es sei hilfreich, die Sichtweisen beider Seiten zu klären und Bereiche zu identifizieren, in denen Fortschritte möglich seien. Geht es nach dem Iran, sollen sich die Gespräche nur um das umstrittene Atomprogramm und eine mögliche Lockerung von Sanktionen drehen. Die Vereinigten Staaten wollen mehr, nämlich eine Begrenzung der Reichweite iranischer Raketen und ein Ende der iranischen Unterstützung von Milizen wie der Hamas, der Hisbollah im Libanon und den Houthis im Jemen. Der iranische Außenminister wertet die indirekten Gespräche als positiv. Wir waren in der Lage, unsere Standpunkte auszutauschen sowie unsere Bedenken und unsere Interessen im Hinblick auf ein mögliches Abkommen in der Atomfrage zum Ausdruck zu bringen. Jetzt müssten die jeweiligen Regierungen entscheiden, wie es weitergehe. Dass der Iran verhandeln muss, sei klar. Denn das Regime stehe mit dem Rücken zur Wand, sagt die Iran-Expertin.
35-40% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die können ihre Kinder nicht mehr ernähren. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Sanktionen gelockert oder aufgehoben werden.
Verhandeln auch, um einen Militärschlag der USA zu verhindern. Die US-Armee demonstriert seit Wochen Einsatzbereitschaft, hat einen Flugzeugträger an den Persischen Golf verlegt. Der Experte Todman sieht das iranische Regime in einer Phase historischer Schwäche, ein Vorteil für Trump. Er will offenbar ein Abkommen schließen und behaupten können, es sei besser als frühere Vereinbarungen. Gleichzeitig hält er sich strategische Mehrdeutigkeit offen, weil er das als Stärke betrachtet. Das macht es sehr schwer einzuschätzen, was genau er tun will. Ich glaube jedoch weiterhin, dass er keinen regionalen Krieg im Nahen Osten will. Während im Oman verhandelt wird, sind im Iran viele Menschen damit beschäftigt, die brutale Niederschlagung der Proteste zu verarbeiten. Dass nun ausgerechnet Trump, der während der Proteste noch vor wenigen Wochen den Demonstrierenden Hilfe zugesichert hatte, jetzt mit dem Regime verhandelt, für viele ein Schlag ins Gesicht. Mit Politik beschäftige ich mich kaum mehr. Aber ich denke, nach all den Jahrzehnten, die wir hier durchlebt haben, ist es unwahrscheinlich, dass es für uns Menschen ein positives Ergebnis durch Verhandlungen gibt. Ich glaube das nicht, weil es bestimmte Prinzipien gibt, von denen die Machthaber hier nicht abrücken. Ob es weitere Gespräche geben wird, halten sich beide Seiten bisher offen.
Unsere für den Iran zuständige Korrespondentin Katharina Willinger beobachtet die Verhandlungen von Istanbul aus. Katharina, falls diese Gespräche weitergeführt würden, ist es denn überhaupt vorstellbar, dass das iranische Regime sich den Forderungen der USA beugt?
Ja, beugen wird sich Teheran ganz sicher nicht. Ich glaube, das oberste Kalkül ist tatsächlich, Zeit zu gewinnen. Das haben wir ja auch in den vergangenen Verhandlungen im letzten Jahr auch gesehen. Das Ganze hat sich kaugummiartig hingezogen. Sitzung um Sitzung, Treffen um Treffen. Es geht dann sehr oft um technische Details, also um die Frage, darf denn jetzt Uranium um 3% angereichert werden, um 10%, am Ende doch nur um 1%. Das hilft also, um Zeit zu gewinnen und sich auch wieder zu sammeln im Inneren. Was das Raketenprogramm anbetrifft, da kann man nicht davon ausgehen, dass Teheran da irgendwelche Zugeständnisse machen wird, denn das dient ja quasi als Überlebenskapital, um auch immer diese Drohkulisse im Nahen Osten aufbauen zu können.
Und Katharina, kannst du einschätzen, wie die iranische Bevölkerung auf die Verhandlungsbereitschaft der Amerikaner mit dem Mullah-Regime schaut?
Naja, wir haben es im Beitrag ja schon gerade gehört, das ist für viele ein Schlag ins Gesicht. Viele fragen sich, wie kann das eigentlich sein, dass der Konflikt vor 2-3 Wochen noch darum ging, dass wir auf die Straße gegangen sind, protestiert haben, viele von uns dafür mit dem Leben bezahlen mussten und jetzt zu einem Konflikt zwischen 2 Staatsführungen gemacht wurde. Viele sagen, Donald Trump, der noch vor wenigen Wochen Hilfe versprochen hatte, der setzt sich jetzt mit genau diesem Regime an einen Tisch und verhandelt. Es ging ihm also am Ende nicht um uns, sondern um seine eigenen Interessen. Das sehen viele Iraner so.
Dankeschön für diese Einschätzungen, Katharina Willinger.
Gerne.
Und wir gehen weiter nach Washington zu Kerstin Klein. Kerstin, mit welchem Ergebnis würden die USA sich denn zufrieden geben?
Im Zentrum steht schon der Stopp des Atomprogramms. Davon redet Donald Trump in den letzten Tagen auch immer und nicht mehr tatsächlich davon, dass die Menschen im Iran geschützt werden müssen. Außerdem scheinen sie zu vermuten, dass man im Iran mit seiner Schwäche jetzt noch mehr abbringen kann, wie zum Beispiel die Beschränkung der Reichweite der ballistischen Raketen. Heute jedenfalls in diesem Gespräch scheint diese Grenze noch nicht erreicht zu sein für einen Deal. Es gibt keine offizielle Reaktion der US-Verhandlungsführer, aber das Außenministerium hier, das hat neue Sanktionen verhängt gegen die iranische Ölindustrie. Und der Präsident, der hat eben eine Verordnung unterschrieben, in dem er solche Staaten mit hohen Zöllen belegt, die immer noch Güter aus dem Iran importieren. Also da wird der wirtschaftliche Druck noch mal erhöht.
Und steht ein militärisches Eingreifen der USA denn immer noch im Raum?
Das steht immer noch als eine Option, liegt das auf dem Tisch. Also das Central Command, also die regionale Militärpräsenz in der Region, die haben nochmal heute einen Post im Internet verbreitet, wo man die Kriegsschiffe sieht und die Jets. Und da kann man sagen, dass das vielleicht ein Hinweis darauf ist, hey, wir sind immer noch hier mit dieser Militärmacht. Ist das die wahrscheinlichste Option? Das weiß ich nicht. Also Donald Trump will sicher nicht, dass amerikanische Soldaten in irgendeinem Konflikt gefährdet werden oder gar getötet werden. Und der Iran ist nun mal komplizierter als zum Beispiel Venezuela. Also da ist sicher diese Abwägung dabei. Auch viele der Verbündeten in der Region fürchten ja eine Destabilisierung. Insofern könnte das für eine Verhandlungslösung sprechen. Aber auch die andere ist nicht vom Tisch. Also da muss man einfach mit beiden Optionen weiter rechnen und beides können mögliche Ausgänge in diesem Szenario sein.
Dankeschön nach Washington. Kerstin Klein. Wie viel ist eigentlich viel? Und ab wann hat man so viel, dass man dem Staat und damit der Gesellschaft etwas abgeben sollte? Diskutiert wird darüber ja immer wieder, denn in Deutschland wird vor allem das Einkommen besteuert und nicht das Vermögen. Bis 1997 gab es hier bereits eine Vermögensteuer, die wurde dann aber ausgesetzt, weil das Bundesverfassungsgericht die damalige Form für verfassungswidrig erklärt hatte, und zwar wegen der unterschiedlichen Bewertung von Geld und Immobilien. Nun will die Linke die Vermögensteuer für Superreiche zurück und hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mal ausrechnen lassen, was eine solche Steuer dem Staat so einbringen würde. Alexander Botwig berichtet.
Reisen im Privatjet, shoppen in Edelboutiquen, unterwegs im teuren Sportwagen. Die Superreichen werden immer reicher, auch in Deutschland. Und genau deshalb sollten Reiche mehr Steuern zahlen, fordert Multimillionär Josef Rick schon seit Jahren.
Es kann nicht sein, dass der Großteil der mittleren Einkommen de facto unsere gesamten Staatsausgaben finanzieren und dass sich die oberen 10%, um die geht es, und insbesondere das obere Prozent mit sehr kleinen Beiträgen aus der Verantwortung stehlen.
Sein Vermögen gibt Rick mit über 40 Millionen Euro an. Damit müsste der Düsseldorfer eine Vermögensteuer zahlen, wie sie Die Linke vorschlägt.
Dass Arbeit viel stärker besteuert wird als Vermögen, das ist einfach ein Fakt. Aber die Leute spüren das auch jeden Tag, dass sie doppelt und dreifach besteuert werden. Aber dass wir hohe Vermögen, und wir sprechen hier ja wirklich von den Top 1 bzw. den Top 0,1%, das sind Reichtümer, die können wir uns gar nicht vorstellen.
Die Linke will Privatvermögen ab 1 Million Euro besteuern. Neben Geldvermögen zählen auch Immobilien, Unternehmensvermögen und Luxusgüter dazu. Der Steuersatz soll bei 1% starten und auf 5% ansteigen, die ab 50 Millionen Euro fällig wären. Ab 1 Milliarde Euro sollen 12% gelten. Auf Unternehmensvermögen ist ein Freibetrag von 5 Millionen Euro angedacht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ausgerechnet, dass so Steuereinnahmen von bis zu 147 Milliarden Euro jährlich möglich wären. Aber
da gibt es natürlich beträchtliche wirtschaftliche Risiken. Steuergestaltungen könnten verstärkt genutzt werden. Investitionszurückhaltung ist in der gegenwärtigen Situation ein großes Problem.
Die Studienmacher raten deshalb dazu, die Steuer erst bei deutlich höheren Vermögen anzusetzen. Auch dann seien noch Steuereinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich möglich. Die Union lehnt eine Vermögensteuer aber grundsätzlich ab.
Den Betrieben in Deutschland geht es im Moment sowieso nicht gut. Es werden eher Arbeitsplätze abgebaut, Aktivitäten ins Ausland verlagert. Wenn man jetzt noch eine zusätzliche Steuer drauf macht, eine Vermögensteuer, dann wird dieser Prozess beschleunigt.
Multimillionär Rick hält dagegen.
Wir haben hier eine gesellschaftliche Verantwortung. Und solange es wenigstens alle trifft, ja, die über entsprechendes Vermögen verfügen, bin ich bereit, diese kleine bittere Pille zu nehmen.
Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ist es unwahrscheinlich, dass der Vorschlag der Linken umgesetzt wird. Ein Ende der Diskussion über eine höhere Besteuerung der Superreichen ist das aber nicht.
Und es gibt weitere wichtige Nachrichten heute. Und die hast du, Susanne.
Die deutsche Exportwirtschaft ist erstmals seit 2 Jahren wieder gewachsen. Im vergangenen Jahr gingen Waren im Wert von rund 1.570 Milliarden Euro in alle Welt, ein Plus von 1% im Vergleich zu 2024. Trotz des Zollstreits blieben die USA der wichtigste Absatzmarkt außerhalb der EU. Die Ausfuhren dorthin hatten zwar einen Wert von 147 Milliarden Euro, das ist jedoch ein Minus von 9,3%. In Pakistan sind bei einem Anschlag während des Freitagsgebetes mindestens 31 Menschen getötet und etwa 170 verletzt worden. In einem Vorort der Hauptstadt Islamabad schoss ein Selbstmordattentäter zunächst um sich und drang dann in eine schiitische Moschee ein. Dort sprengte er sich in die Luft. Es war der schwerste Anschlag im mehrheitlich sunnitischen Pakistan seit 18 Jahren. Zu der Tat bekannte sich die Terrororganisation Islam. Staat. In Moskau ist der stellvertretende Chef des russischen Armeegeheimdienstes nach Angaben der russischen Behörden bei einem Attentat schwer verletzt worden. General Alexejew wurde demnach in einem Wohnhaus im Nordosten der Hauptstadt angeschossen. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung laufe. Außenminister Lavrov erhob schwere Vorwürfe gegen die Ukraine und sprach von einem Terrorakt des Selenskyj-Regimes. In Portugal und Spanien bleibt die Unwetterlage trotz nachlassender Regenfälle angespannt. In mehreren Regionen Portugals kämpfen Einsatzkräfte gegen die Folgen der extremen Wetterbedingungen, die Überschwemmungen verursacht haben. Stark ist auch die südspanische Region Andalusien betroffen. Etwa 8000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Aber auch im Nordwesten Marokkos gibt es Hochwasser. Mehr als 143.000 Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen.
Seit einer Stunde sind die Olympischen Winterspiele eröffnet. Man konnte dabei am Abend vieles doppelt und sogar vierfach sehen. Erstmals in der Geschichte der Spiele gab es nämlich parallel 4 Eröffnungszeremonien, und zwar an den 4 Austragungsorten. In Mailand, Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo. Und es gab noch eine besondere Premiere. Zum ersten Mal sind gleich 2 Städte offizielle Gastgeber der Spiele, Mailand und eben Cortina in den Dolomiten. Und so wurde denn auch das olympische Feuer zeitgleich 2-mal entzündet. Über dieses ungewöhnliche olympische Opening Andreas Strobel.
Statuen, die in ihren Vitrinen zum Leben erwachen. Der Start dieser Eröffnungsfeier ist eine Hommage an die Geschichte und Schönheit Italiens. Dargestellt von 70 Tänzerinnen und Tänzern aus der weltberühmten Mailänder Scala. Auf die Schönheit folgt die Fantasie, bunt, fröhlich, ausgelassen. Gesangliche Unterstützung holt sich das Gastgeberland der Winterspiele aus den USA mit Superstar Mariah Carey. Gleich danach machen die italienischen Opernmeister Rossini, Puccini und Verdi klar, was das Besondere an diesen Winterspielen ist. Milano und Cortina d'Ampezzo. Zum ersten Mal finden die Olympischen Winterspiele an zwei Hauptorten statt. Und auf gleich vier Wettkampforte teilt sich die Parade der Athletinnen und Athleten auf. Sie laufen dort ein, wo ihre Wettkämpfe stattfinden. Auch das deutsche Team ist örtlich getrennt. In Predazzo angeführt von Skispringerin Katharina Schmid. Bei ihren letzten Olympischen Spielen will sie zum ersten Mal Gold holen. In Mailand trägt Leon Dreiseitel die Fahne. Für den Eishockeyspieler sind es die ersten Spiele.
Es ist was ganz Besonderes, hier zu sein. Habe lange, die letzten Wochen, viel drüber nachgedacht. Die Vorfreude war riesig und jetzt endlich hier zu sein, ist, freut mich.
Dreiseitel spielt in der amerikanischen Profiliga NHL mit großem Erfolg. Zu den absoluten Top-Favoritinnen dieser Spiele zählt US-Skilegende Lindsay Vonn. Vor einer Woche stürzt die 41-Jährige allerdings bei einem Weltcuprennen. Diagnose: Kreuzbandriss. Doch dann überrascht sie alle. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag fahren kann. Und tatsächlich, beim freien Training heute zeigt sie keine Schwächen. Anders als ihre deutsche Konkurrentin, Emma Eicher mit Schwierigkeiten im Training, bleibt aber eine Medaillenhoffnung für die nächsten Tage. Das große Ziel? Team Deutschland will am Ende im Medaillenspiegel zu den drei Besten gehören. Der Anfang wird heute Abend gemacht. Ich erkläre die Feierlichkeiten zur 15. Ausgabe der Olympischen Winterspiele Milano Cortina für eröffnet. Auch wenn es in Wahrheit die 25. ist. Das olympische Feuer brennt. In Mailand und Cortina d'Ampezzo.
Vom olympischen Wintersport in Italien zum deutschen Winterwetter, Sven. Womit können oder müssen wir da am Wochenende womöglich rechnen?
Ja, das Stichwort, Julia, ist weiterhin Luftmassengrenze. Die liegt nämlich schon seit langer Zeit quer über Deutschland. Und das hat man dann vor allen Dingen auf der kalten Seite im Osten Deutschlands gemerkt, wo es eben die gefährliche Glätte gab. Deswegen mal eine sehr plakative Karte für die nächsten Tage. Auch wenn es heute in Sachsen und im südlichen Brandenburg etwas milder war, es setzt sich diese Luftmassengrenze ein bisschen fest. Winterwetter nach Nordosten, nicht gerade Frühling, aber durchaus mildere Verhältnisse nach Südwesten. Wir gucken mal auf den Trend. Wir beginnen in der Kälte, in dem Fall in Rostock, die nächsten Tage knapp über Null, dann ab dem Wochenende wieder knapp unter Null. Das Graue sind die Unsicherheiten. Die nehme ich Ihnen jetzt mal weg. Jetzt sehen Sie nur die Kurve von Rostock und jetzt lege ich Ihnen da drüber Freiburg. Und Sie sehen die anderen Verhältnisse. 10 bis teilweise 12, 13, 14 Grad sind möglich. Danach geht es auch wieder etwas zurück. Der Wetterablauf, es kommt von Westen eine neue Front reingezogen und die kommt jetzt eben wieder in die kältere Luft voran und das bedeutet eben wieder nach Osten, nach Nordosten die Gefahr anfangs von gefrierendem Regen, später auch der Regen. Der wird dann allerdings im Verlauf des Abends zu Schnee, weil in der Höhe dann kältere Luft kommt. Also dann kein gefrierender Regen, dann der Schnee, weiter nach Westen und Süden teilweise sonnig und die Temperaturen in der Nacht im Westen 4 bis 7 Grad plus, sonst um den Gefrierpunkt. Morgen Nachmittag fangen wir wieder im Westen an, da geht es auf 9 bis 14 Grad, nach Nordosten Werte um den Gefrierpunkt. Die Aussichten, die Unterschiede sind am Montag weiterhin groß, nähern sich am Montag, das erste war der Sonntag, nähern sich am Montag etwas an, im Norden dann um 0 Grad, Julia.
Ja, danke dir Sven, da kommt einiges auf uns zu. Das waren unsere Tagesthemen am Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Bundesliga-Fußball.
Und zwar mit der Ersten und Zweiten der Herren und mit der Ersten Bundesliga der Frauen.
Also Ihnen einen schönen weiteren sportlichen Abend.
Tschüss.
Und wir freuen uns natürlich morgen Abend dann wieder auf Sie. Bis dahin.